ARD Sounds.
Seit Monaten heißt es, Deutschland braucht Reformen. Jetzt sind sie da, zumindest auf dem Papier. Die Bundesregierung hat ihr großes Reformpaket vorgestellt und der Kanzler spricht vom Aufbruch.
Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen.
Die spannende Frage lautet, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Bleibt am Monatsende wirklich mehr Geld übrig? Wird die Bürokratie endlich abgebaut? Und kommt die Wirtschaft dadurch endlich wieder in Schwung? Oder steckt hinter den großen Versprechen am Ende doch weniger, als man auf den ersten Blick denkt? Wir packen das Reformpaket jetzt mal gemeinsam aus. Darum geht es heute bei Berlin Code, eurem Politikpodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und mit mir im Studio sind Nicole Konert und Tim Aßmann, zwei Kollegen, die sich durch das Reformpaket gearbeitet haben, damit ihr das nicht müsst. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, wir zeichnen diese Folge am Donnerstagabend auf und wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, lasst ein paar Sterne da oder empfehlt uns gerne weiter. Also, schauen wir auf die Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses. Eines war jedenfalls anders, das konnte man sofort erkennen, denn die Verhandlungen gingen nicht bis tief in die Nacht. Die Politiker saßen nicht völlig übermüdet an den Mikrofonen, sondern sie waren ausgeschlafen und haben die Ergebnisse im Garten des Kanzleramtes präsentiert. Ja, man hört die Vögel zwitschern, es fehlt ja eigentlich nur noch sommerliche Erdbeerbowle. Aber was will die Regierung uns mit dieser Gartenatmosphäre sagen?
Ja, ich glaube, die Botschaft war, es läuft. Wir haben zwar nicht das Fußball-Sommermärchen, aber wir kriegen schon was hin. Wir zeigen euch hier im Garten, die Sonne scheint, es geht ein bisschen ein leichtes Lüftchen. Man hat es auch an den Haaren von Bärbel Baas gesehen. Wir kriegen was hin und das war auf jeden Fall sehr viel Inszenierung am Morgen, um ein positives Signal zu setzen.
Ja, ich denke, darum geht es natürlich auch. Diese Regierung hat ja nun, sagen wir mal, in der vergangenen Woche ein bisschen umgeschaltet im Modus. Die Empfehlungen der Rentenkommission wurden schon mit großer Einigkeit entgegengenommen. Das setzen wir 1:1 um, sagten beide Koalitionspartner. Und das ist so der Geist, der jetzt auch weitergetragen werden soll. Dazu passt natürlich gut, dass das Wetter rein zufällig prima war in Berlin. Da kann man das dann auch mal schnell im Garten machen. Was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, war die sommerliche Leichtigkeit. Also zumindest beim Kanzler habe ich die so nicht wahrgenommen.
Der war ein bisschen angespannt.
Der war ein bisschen angespannt, fand ich. Und da haben wir jetzt die Glaskugel nicht zur Hand, aber ja, es ist natürlich eine Wette auf die Zukunft der Koalition.
Mhm. Ja, man sah auch bei Bärbel Baas manchmal, dass sie auch ein bisschen verbissen geguckt hat bei manchen Fragen, die da von den Journalisten kamen, weil es war auch nicht immer alles angenehm, was da gefragt wurde.
Aber es wurden große Worte geschwungen und da können wir uns gerne mal den Kanzler anhören.
Wir brechen auf in die Zukunft, wir machen uns stark, damit wir in der neuen Zeit gut leben können. Und das gilt für die Älteren, aber das gilt auch und vor allem für die jungen Generationen. Deutschland wird bei all dem spüren, es bewegt sich etwas. Der Alltag wird leichter. Deutschland kommt voran. Deutschland wird Schutz geben, aber nicht fesseln. Deutschland wird mutig sein, aber nicht übermütig.
So, wenn man das hört, denkt man doch, klingt super. Würdet ihr sagen, sind das nur große Worte oder ist das Paket aus 34 Reformen tatsächlich der große Wurf?
Vielleicht hat der Kanzler, als er das sagte, auch versucht, den Bogen so ein bisschen weiter zu spannen. Nehmen wir jetzt mal für ihn an. Und meinte alles, was da so momentan an Reformen unterwegs ist. Die Empfehlungen der Rentenkommission, die Reform der gesetzlichen Krankenkassen, die im Bundestag ist, die Pflegereform, wo der Gesetzentwurf da ist, der Ministerin. Und das alles zusammen soll diese Wirkung erzeugen. Und da stelle ich jetzt mal ein bisschen, dass er das gemeint hat. Denn wenn man auf die 34 Punkte guckt, die dann danach so kamen, ja, so ganz so überall würde ich diesen Aufbruchsgeist jetzt nicht so mitnehmen.
Der ist nicht der ganz große Wurf. Das ist vielleicht ein Würfchen, kleine Reformchen, also viele kleine Trippelschritte, die diese Regierung jetzt gehen muss. Aber es ist klar, es sind kleine Schritte. Und der Kraftakt, sich auf diese kleinen Schritte überhaupt zu einigen, das war schon ziemlich groß. Und vieles hat man auch einfach in die Zukunft verschoben, weil man gemerkt hat, oh, das können wir heute gar nicht lösen und hier präsentieren. Das hat man auch gemerkt. Also ich würde mal sagen, ein Würfchen war es.
Okay. Ja, ein Würfchen und das Würfchen wurde aber lange vorbereitet und deswegen auch schneller geworfen, kann man sagen, als man so dachte, weil eben tatsächlich die Regierung sich auch ein bisschen am Riemen gerissen hat. Das hat man schon gemerkt, aber da ist ja viel von geredet worden. Das haben wir gut vorbereitet. Wir haben harmonisch miteinander gearbeitet.
Diese Einigkeit, ne?
Ja, und dann hätte vielleicht auch ein bisschen mehr kommen können.
Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen, denn versprochen wurde uns jetzt zum Beispiel eine Steuerreform, bei der jeder Normalverdiener deutlich entlastet wird.
Merkt eine normale Familie das am Monatsende?
Ja, das ist so das Paradebeispiel, was der Finanzminister, aber auch der Kanzler jetzt immer wieder vorrechnet. Also eine Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro soll mehr als 600 Euro jährlich tatsächlich spüren, also sparen, nicht mehr belastet werden.
Das klingt ja im ersten Moment, denk mal, oh, 600 Euro ist doch eigentlich
so, jetzt rechne mal 600 Euro durch 12, das sind dann 50 Euro pro Monat. Und jetzt fängt eben auch die Rechnerei an, weil wir reden jetzt nur über eine Steuerentlastung. Wir reden nicht darüber, über Sozialabgaben. Und genau das wird jetzt die ganze Zeit auch schon kritisiert. Werden die denn wirklich entlastet? 600 Euro, haben die das am Ende des Jahres wirklich raus? Weil es kommt nämlich auch noch Belastung dazu. Also man ist noch an der Rentenreform dran. Das heißt, die Rentenbeiträge, das wird teurer. Die Sozialbeiträge werden teurer. Insgesamt gibt es eben auch noch Dinge wie die Tabaksteuer, die Zuckersteuer, die Alkoholsteuer. Also das Leben an sich wird teurer. Und jetzt kommt eben die Kritik, Moment mal, das ist eigentlich gar keine richtige Entlastung. Und es ist auch keine Entlastung insofern, weil Lars Klingbeil, der Finanzminister, auch Dinge da in seinem Steuerkonzept drin hat, die er gesetzlich eigentlich auch schon machen musste. Also zum Beispiel den Grundfreibetrag erhöhen, also auch Kinderfreibetrag erhöhen oder auch die Inflation ausgleichen. Alles, was er gesetzlich eigentlich eh hätte machen müssen, sodass man sich fragt, wie groß ist diese Entlastung für diese Familie dann tatsächlich am Ende des Jahres? Der Kanzler wurde auch im ARD-Interview dazu gefragt. Er hat da schon zugegeben, naja, es ist ja Steuerentlastung, ja. Aber bei den anderen Dingen, bei den Sozialabgaben, da sind wir ja schon dran. Also hat schon auch indirekt zugegeben, naja, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten.
Wir wissen natürlich auch, die Belastungen an anderer Stelle sind nach wie vor hoch. Die wollen wir alle in den Griff bekommen. Deswegen machen wir Reformen, deswegen reformieren wir die gesetzliche Krankenversicherung. Deswegen werden wir eine umfassende Rentenreform machen. Deswegen bemühen wir uns, den Arbeitslosenversicherungsbeitrag nicht steigen zu lassen. Also wir sind ja an vielen Baustellen unterwegs, um die Kosten in den Griff zu bekommen.
Eieiei. Also doch ein bisschen Mogelpackung.
Ja, also das, was er da schildert, wo man überall dran ist, wenn das gut läuft, dann führt das aber erst in weiter Ferne zu möglichen Entlastungen oder zu Stabilisierungen von Abgaben. Aber erst einmal bedeuten ja die beschlossenen Reformen in einigen Punkten, Stichwort zum Beispiel Kapitalrente, wo ja dann auch die Arbeitnehmer mehr einzahlen sollen, höhere Abgaben. Und das ist so in dieser Rechnung des Finanzministers nicht einkalkuliert worden. Also schwierig. Und dieses Beispiel mit der Familie mit zwei Kindern, da sind natürlich dann auch die als Beispiel genommen, die sowieso steuerlich schon am meisten Vergünstigungen haben. Niedriges Einkommen von 60.000 in dem Fall. Das ist ja richtig, dass die im Steuersystem besser gestellt werden als andere. Bedeutet aber dann eben auch, dass die anderen, die so gut nicht gestellt sind, diese Entlastung weniger spüren werden.
Ja, da geht es um Kinderfreibeträge, Kindergeld und ein Single, der wird natürlich viel weniger entlastet. Aber das ist in einer Tabelle, die das Finanzministerium verschickt, gar nicht drin. Und da gibt es schon viel Kritik. Eben, es ist eine Mogelpackung und wie viel Entlastung ist da wirklich drin? Also da gibt es sehr viele Fragezeichen.
Du hast es eben schon angedeutet, Nicole. Der Finanzminister hatte ja eigentlich mehrere Modelle zur Auswahl vorgeschlagen, die zum Teil ja noch viel größere Ersparnisse für uns Steuerzahler bedeutet hätten. Warum ist man bei der Steuerreform da jetzt nicht weitergegangen?
Naja, du musst dir das so vorstellen, der Finanzminister rechnet seit Wochen und hat zwei große Steuerpakete, zwei Konzepte gehabt, mit denen er eigentlich auch wirklich seit Wochen von Koalitionsausschuss zu Koalitionsausschuss durchgelaufen ist und immer wieder gesagt hat, ich will aber. Das Große wäre eben gewesen, zum Beispiel einen höheren Spitzensteuersatz oder auch die Erbschaftssteuer und ein Paket, das 30 Milliarden Entlastung bedeutet. Das andere eher so 10 bis 15 Milliarden. Und das Grundproblem ist, dass eben sie seit Wochen verhandeln und sich nicht darauf einigen können, wer zahlt das eigentlich und wer wird stärker belastet? Jetzt konnte man sich darauf einigen, dass es eine Reichensteuer, eine höhere Reichensteuer geben soll, auch in zwei Stufen. Aber ein Spitzensteuersatz, das konnte der Finanzminister gegen die Union gar nicht durchbringen, obwohl das eigentlich sein Ziel war. Oder auch Subventionen, die zur Finanzierung vielleicht gekürzt werden hätten können. Auch das hat er teilweise nicht geschafft. Das heißt, es fehlte einfach das Geld, die Steuerreform umzusetzen, die er gerne möchte, die er auch seit Wochen immer berechnet hat. Ja, und am Ende ist es eben das geworden.
Und dieses Problem, was Nicole da jetzt beschrieben hat mit der Gegenfinanzierung, dass man sich darauf nicht einigen konnte, darauf kann man sich seit Monaten nicht einigen. Wir sind eigentlich in den roten Linien, sind wir nach dem Gipfel da, wo wir vor dem Gipfel waren. Mit Abstrichen, ja. Aber das finde ich schon so ein bisschen schade. Ihr redet so viel davon, dass ihr euch einigt. Und jetzt kriegt man nicht gerade mal wirklich den allerkleinsten gemeinsamen Nenner hin, der dann 10 Milliarden Entlastungsvolumen bedeutet.
Ja, wirklich überrascht hat dieses Steuerkonzept nicht. Im Gegenteil, es war eher so, ach, okay, das ist es jetzt.
Okay. Und gab es denn auch Überraschungen bei der Konferenz?
Oh ja.
Oh ja.
Okay.
Okay. Es war schon so dieser Moment bei der Pressekonferenz, als wir dachten, was kann das jetzt wirklich sein? Das war für mich der Moment, als es hieß, ja, und ab jetzt werdet ihr euch am ersten Tag, wenn ihr krank seid, bitte direkt bei eurem Arzt melden. Und ab ersten Tag krankheitsfrei braucht man einen Attest. Und ich dachte, okay, wo ist eigentlich mein Hausarzt nochmal? Wie geht das? Habe ich noch nie gemacht, weil normalerweise meldet man sich ja nach 3 Tagen krank. Und die Meldung am ersten Tag im Krankheitsfall, das fand ich schon absolut überraschend.
Aber eigentlich will der Kanzler ja damit das Problem angehen, dass es Leute gibt, die vielleicht den Abend vorher ein bisschen länger Party gemacht haben und denken, boah, ich habe einen dicken Schädel und melde mich mal krank, weil muss ich ja noch nicht nachweisen. Das ist ja eigentlich das, was er angehen will. Ist es dann nicht nachvollziehbar, dass man sagt, so, ab jetzt, sobald ihr krank seid, bitte sofort zum Arzt und dann will ich die Bescheinigung?
Nur so ein paar Gedanken dazu. Also der Kanzler sagt ja, wir haben zu viele Krankentage in Deutschland. Mhm. Da bezieht er sich auf einen OECD-Bericht. Den kann man auch unterschiedlich lesen. Das ist so ein bisschen umstritten.
Das sind 3 Wochen, oder? 3 Wochen insgesamt. So. Knapp 3 Wochen ist der Deutsche krank.
Und sind wir öfter krank als andere?
Jein. Denn bei anderen ist es zum Beispiel so, dass nicht gleich am ersten Tag die Lohnfortzahlung greift, wie in Deutschland, und dass deswegen sich auch nicht immer gleich alle krank melden. Mhm. Und auch die Frage der Erfassung ist in den Ländern unterschiedlich. So viel dazu, dass man da vielleicht auch ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber sagen wir jetzt mal, okay, ja, man will von den Krankentagen runter. Überlegen wir uns mal ganz kurz. Wir gehen jetzt am ersten Tag zum Arzt, wenn wir krank sind. Und dann sagt der Arzt, oh, für wie lange schreibe ich Sie denn jetzt krank?
Ah, eine Woche ist doch okay, oder?
So. Ach so. Mhm,
also wird das Ziel, dass die Regierung mit dieser Maßnahme, die doch durchaus emotional belastet ist, wird dieses Ziel erreicht werden können?
Und
Fragezeichen.
Fragezeichen. Und wird das Ziel Bürokratieabbau erreicht werden können, weil die Ärzte jetzt schon stumm laufen und sagen, ey, was soll das denn? Jetzt kommt am ersten Tag, kommt hier jeder in meine Praxis am ersten Tag und bleibt nicht erstmal zu Hause und kommt und überlegt sich, ob am zweiten Tag oder am dritten Tag es besser geht. Am ersten Tag kommt jeder, die Praxen sind voll, ich muss noch mehr Atteste ausstellen, was man ja bis zum dritten Tag nicht musste. Also da sagen schon die Ärzteverbände, das ist viel zu viel Bürokratie, wie soll das denn gehen?
Och Manu, also es geht ja schon wieder nicht um.
Ja, was ich.
Also es ist ja schwierig.
Ich verstehe strategisch nicht, muss ich sagen, an der Stelle. Also in den letzten Wochen, wenn man in die Koalition hineingehört hat, dann wurde zum Beispiel auch ab und zu mal gesagt, ja, also diese Pflegereform mit den Rentenpunkten der pflegenden Angehörigen, das ist emotional so belastet. Wenn wir das auch mit in den Koalitionsgipfel packen, riskieren wir, dass das danach alles andere überstrahlt. Okay, ist ein Argument, kann man strategisch vielleicht nachvollziehen. Dann mache ich jetzt das mit dieser Krankschreibung. Das hat doch wieder genau das gleiche Potenzial. Dass jetzt alle genau darüber reden und sich auch erregen und so ein bisschen hinten runterfällt, was da sonst noch gemacht wird.
Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl des Misstrauens. Also traut uns der Kanzler, traut uns diese Regierung nicht zu, dass wir ehrlich sind auch mit unseren Krankheiten und mit unseren Krankmeldungen. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Man lockert jetzt viele Dinge für die Wirtschaft, für Unternehmen und sagt, wir vertrauen euch. Und den Arbeitnehmern, denen vertraut man dann nicht, weil man am ersten Tag sagt, also du musst sofort zum Arzt gehen und mir beweisen, dass du wirklich krank bist. Das ist so das, was auch ganz viel, was ich gesehen habe, auch im Netz diskutiert wird. Was soll das denn? Also eine ziemlich heftige Reaktion auch auf diesen Satz vom Kanzler. Es sind einfach zu viele krank in Deutschland.
Ein weiteres großes Ziel dieses Reformpaketes ist ja, die Wirtschaft soll endlich wieder wachsen. Also Unternehmen sollen mehr investieren, neue Jobs schaffen und am Ende soll dadurch auch wieder mehr Geld in die Staatskasse kommen. Die Regierung setzt da vor allem auf eins, nämlich weniger Bürokratie. Haben wir die ganze Zeit gehört, dass das die ganze Zeit gefordert wurde. Was heißt das konkret jetzt?
Ja, konkret heißt es, dass Unternehmen jetzt weniger eine sogenannte Berichtspflicht haben, also wirklich alles dokumentieren müssen, was sie da tun, oder auch, wenn sie Anträge stellen, dass sie schneller beim Amt genehmigt werden. Also nach 4 Monaten, wenn es da keine Rückmeldung gibt, dann sind die Anträge genehmigt von der Behörde. Und diese Berichtspflichten, das hört man schon aus der Wirtschaft, dass das weniger werden soll, das finden die richtig gut, das loben die richtig.
Zusammen mit einem anderen Punkt, der ihnen eben auch mehr Flexibilität bringen soll und am Ende Wachstum, das ist die Frage mit den befristeten Arbeitsverträgen. Mhm. Künftig soll es eben möglich sein, dass man Arbeitsverträge länger befristet macht. Bisher geht das bis zu 2 Jahre mit maximal 3 Verträgen. Künftig sollen das dann 4 Jahre mit sogar maximal 6 Verträgen sein.
Was wäre da der Vorteil?
Der Vorteil für die Politik, für die Arbeitgeber wäre natürlich, dass sie flexibler umgehen könnten mit dem Einstellen von Arbeitskräften, dass sie ihren Personalbedarf einfach mehr anpassen können an die jeweilige Wirtschaftslage. Das soll auch bestimmten Branchen mit Zukunftspotenzial eben auch nutzen. Natürlich gibt es da auch Bedenken seitens der Gewerkschaften, dass da Arbeitnehmerrechte letztlich geschleift werden. Aber das ist etwas, zumindest die Arbeitgeber sagen, das ist gut, das bringt uns weiter.
Ja, da geht es vor allem um Startups. Also wird immer wieder gerne genannt. Und Startups sagen, es ist einfach viel zu starr, dieses System hier Leute einzustellen. Und da muss man die ewig einstellen. Und es ist schwer dann wirklich kurzfristig auch vielleicht, wenn man andere Projekte hat oder eben keine Projekte mehr, agieren zu können. Und auf diese Branche, vor allem auf eine junge Branche, schaut man und möchte denen damit mehr Flexibilität gewähren. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende aussieht und welche Folgen das haben wird.
Und ist sicher natürlich auch ein Punkt, wo die Regierung erstmal auch die Zustimmung der Regierungsfraktionen im Bundestag braucht. Also die Befristung der Arbeitsverträge ist etwas, was man bei der SPD sicherlich vermitteln muss. Andere Punkte wird man bei der Union vermitteln müssen. Insofern, das ist jetzt erstmal das Paket, mit dem die Regierung vors Parlament treten will.
Spannend ist ja bei solchen Papieren eigentlich ja auch immer, was nicht drin steht. Fallen euch da Punkte ein, die ihr vermisst habt?
Ja, also das große Thema Arbeitszeit, also Flexibilisierung der Arbeitszeit, 8-Stunden-Tag, das wurde heute gar nicht thematisiert. Da hat man gesagt, das verschieben wir mal lieber auf den Herbst, weil das ist ein Riesenstreitthema, auch wie, wann, wer, wie lange arbeiten kann zwischen SPD und Union. Und da hat man schon bei der SPD gemerkt, sie waren eigentlich ganz froh, dass sie dieses Thema verschieben können, weil das eben sehr kritisch ist in der Koalition, dass sie sich nicht darauf einigen können, wie das in Zukunft aussehen soll.
Ja, und da war ich schon ein bisschen überrascht, dass das dann irgendwie doch nicht kam. Also da muss man ja auch zu wissen, das steht im Koalitionsvertrag drin. Also
da steht einiges.
Der ist mehr als ein Jahr alt. Und wenn man in der Union sich bei den Politikern umhört, die sich mit Arbeit und Sozialen beschäftigen, dann sagen die schon lange, oh, das muss jetzt aber endlich kommen. Das Arbeitsministerium muss das endlich liefern. Nein, es ist wieder nicht gekommen. Nö, muss es nicht. Offenbar.
Ja gut, wenn wir jetzt an den Herbst denken, da stehen ja nicht zufällig auch noch 3 Landtagswahlen an. Also hat man das Gefühl, die mauscheln sich das so zurecht, um da möglichst irgendwie einigermaßen gute Ergebnisse hinzubekommen?
Sie wollten auf jeden Fall jetzt, der Druck war ja auch so groß, auf jeden Fall mit einem Ergebnis kommen und sagen, das haben wir schon geschafft, weil die seit Wochen ja auch in kleineren Runden über Kompromisse verhandeln. Also wir sehen ja immer nur die großen Koalitionsausschüsse, aber im Hintergrund, da reden ja ganz viele Menschen schon seit Wochen über dieses Gesamtpaket. Der Kanzler hat ja auch diesen Druck aufgebaut, vor dem Sommer werden wir noch ganz viele Reformen voranbringen. Und da hat die Koalition gesagt, okay, alles schaffen wir nicht, jetzt müssen wir mal ehrlich zu uns selber sein. Manche Konfliktpunkte werden wir jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen noch ausräumen können, zum Beispiel das Thema Arbeitszeit oder auch die Wahlrechtsreform ist auch so ein Punkt, wo sie sagen, okay, das werden wir jetzt erstmal nicht schaffen, dann vielleicht im Herbst.
Okay, also der Koalitionsausschuss hat sich geeinigt, aber das ersetzt natürlich keine Regierung und erst recht keine Mehrheit im Parlament. Der Bundestag hat natürlich das letzte Wort. Und da ist jetzt spannend zu sehen, wie stark wird der Widerstand innerhalb der Regierungsparteien sein? Was glaubt ihr, mit welchen Punkten wird sich die SPD schwer tun?
Nee, die SPD schmerzt es schon, dass sie nicht mehr entlasten konnten. Das hat man schon gemerkt und ein großer Fan von, dass man sich am ersten Tag tatsächlich auch melden muss bei seinem Arzt und einen Attest vorlegen muss, sind die sicherlich auch nicht. Sie wissen aber auch, die haben die Gewerkschaften an ihren Seiten, die werden natürlich, und das ist ja auch die Offenheit, jeder, der bei einem Unternehmen ist, mit einem Tarifvertrag gewerkschaftlich organisiert, den trifft vielleicht diese Regelung auch gar nicht. Alle anderen aber, die eben nicht eine Gewerkschaft im Haus haben, kleine Betriebe, Familienunternehmen, da ist es schon, sage ich mal, sehr auf die Betriebe abgewälzt. Und da wird man jetzt schauen müssen, was da für Diskussionen auch kommen. Ich glaube, das sind so schon die großen Themen der SPD, wo man sagen kann, das hätten sie vielleicht gerne besser gemacht.
Ja, und bei der Union kann man es fast ein bisschen spiegeln. Also da wird man sicherlich sagen, das mit den befristeten Arbeitsverträgen ist aus unserer Sicht eine gute Maßnahme. Man wird auch das mit den Krankschreibungen mehrheitlich begrüßen und wird bei der Steuer eher, denke ich, das sehen, was nicht gekommen ist. Dass man also bei Erbschaftssteuer nichts geändert hat, dass man beim Spitzensteuersatz nichts geändert hat. Das waren Sachen, die Union eben auch nicht wollte und hat sich da an der Stelle durchgesetzt.
Wobei, also auch da werden Urteile vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Erbschaftssteuer zum Beispiel kommen. Das heißt, dieses Problem geht nicht weg. Also am Ende werden die sich irgendwann überlegen müssen, was machen sie eigentlich mit den hohen Erbschaften? Und man merkt schon, da wartet die SPD einfach entspannt auf dieses Urteil und dann wird man reagieren müssen.
Also nach außen hin wirkt es so, als sei diese Einigkeit da, aber es gibt ja irgendwie noch ganz viele Stolpersteine nach wie vor, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Habt ihr das Gefühl, dass jetzt wirklich Ruhe in diese Koalition kommt?
Manchmal, glaube ich, vergessen wir bei diesem Wunsch nach Ruhe und Einigkeit, dass es halt doch unterschiedliche Parteien sind, die nun mal unterschiedliche Positionen haben. Und in der Vergangenheit haben sie sich häufig darauf konzentriert, diese Unterschiede zu betonen und damit in der öffentlichen Wahrnehmung eben auch ein gewisses Bild geprägt. Jetzt ordnet man dieser öffentlichen Wahrnehmung eben den Streit ein bisschen unter und sagt, okay, dann können wir uns bei Punkten halt nicht einigen. Dann ist das so, aber wir suchen bei vielen halt doch nach einem Nenner, gemeinsamen Nenner, der ist dann, Stichwort über all das, was wir jetzt gesprochen haben, vielleicht auch nicht immer ganz so groß, aber das Signal ist jetzt eins, das wollen die jetzt zusammen machen. Das, finde ich, sollte man jetzt an der Stelle auch nicht kleinreden.
Nein, und man hat ja, finde ich, auch gemerkt, dass der Kanzler, der will jetzt auch ein bisschen Sommerruhe haben. Der will jetzt auch, dass die Leute in Urlaub fahren. Und er wollte heute, und deswegen auch dieses Szenario in diesem Garten, die Sonne scheint, ein Lüftchen weht. Eigentlich ist doch alles ganz schön hier in Berlin. Und deswegen war heute das klare Signal, guck noch mal, wir haben doch ganz viele Spiegelstriche, ganz viele Reformen, ganz viele Punkte geeint. Wir haben uns auf Kompromisse, über die wir stundenlang in Hinterzimmern diskutiert haben. Wir haben das geschafft. Und das, was wir nicht geschafft haben, machen wir halt jetzt im Herbst und jetzt schönen Urlaub.
Okay.
Man hat die inneren Fliehkräfte jetzt so ein bisschen im Griff, würde ich sagen. Und der nächste Härtetest wären dann die Landtagswahlen im Herbst.
Ja, jetzt wollte ich mir gerade zum Schluss noch wieder das Vogelgezwitscher aus der Regie wünschen, aber das lassen wir an dieser Stelle. Also, die nächsten Wochen bleiben spannend, das können wir, glaube ich, aus dieser Folge mitnehmen. Die Regierung weiß auf jeden Fall, dass sie was hinbekommen muss und der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, der ist da tatsächlich auch ganz zuversichtlich.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in wenigen Jahren auf diese Phase unseres Landes zurückgucken werden und sagen, es war richtig und es war notwendig.
Genau. Und was er damit genau meint und wie er das vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen deutlicher macht, das wird er uns zeigen im ARD-Sommer-Interview, zu sehen am 5.7. in der ARD und auf allen Kanälen, die dazugehören. Und Nicole, du bereitest das Interview vor. Wirst du ihn nach diesem Tag oder nach diesem Koalitionsausschuss noch mal ein bisschen löchern?
Ja, wir bereiten das im Team vor. Also da sind ganz viele dabei, die sich jetzt eben auch Fragen überlegen. Welche, das verrate ich hier nicht, weil ich glaube, dann würde uns der Pressesprecher auf jeden Fall feiern und sehr danken. Aber die Themen, die liegen ja auf der Hand. Also es ist wirklich ein großes Reformpaket, was da versprochen wurde. Es geht um Geld, es geht um Haushalt, es geht um die Einkommensteuer. Und natürlich auch tatsächlich, was kann er denn wirklich dabei umsetzen, was er da verspricht. Das Besondere dieses Jahr im Sommerinterview ist, dass wir da auch wirklich nochmal eine richtige Analyse dahinter setzen, auch mit Faktenchecker, mit tatsächlich Artikeln auf tagesschau.de und auch natürlich dem Berlin-Code, der am nächsten Tag auch nochmal eine große Analyse macht. Also wir werden uns sehr ausführlich mit Lars Klingbeil beschäftigen.
Sehr schön. Erstmal euch beiden vielen Dank, dass ihr euch mit diesem Reformpaket heute so ausführlich auseinandergesetzt habt. Nicole Konert, Tim Aßmann, vielen, vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Gerne.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 27. September könnt ihr Berlin Code auch live erleben. Beim House of Podcast in der RBB Dach Lounge in Berlin. Die Tickets, die gibt es jetzt schon dafür. Und den Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und was wären wir ohne Podcast-Tipp? In Die Entscheidung erzählen Christine Auerbach und Jasmin Brock die Geschichten hinter politischen Entscheidungen, die unser Leben bis heute prägen. In der neuen Folge, Der Deal, geht es um Afghanistan. Deutschland will künftig wieder regelmäßig nach Afghanistan abschieben und dafür mit den Taliban zusammenarbeiten. Doch welchen Preis hat dieser Deal und tritt jetzt genau das ein, was die Macher des Podcasts schon vor Monaten vorhergesagt haben? Hört gerne rein in Die Entscheidung, zu hören in der ARD Sounds App. So, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche erwartet euch hier Sally Kaya.